Einer meiner engsten Freunde hat mir diese absolut erschütternde Geschichte neulich Abend erzählt. Und ich kann seitdem nicht aufhören, daran zu denken. Es ist nichts, was mir direkt passiert ist, sondern jemandem aus unserem erweiterten Bekanntenkreis. So etwas wie ein Freund eines Freundes. Ich dachte, ich sollte sie hier teilen, als Erinnerung daran, vorsichtig zu sein, besonders wenn man sich mit jemandem trifft, den man online kennengelernt hat. Diese Frau, nennen wir sie Alyssa, hat vor einiger Zeit einen Typen auf Tinder kennengelernt. Das Ganze passierte vor etwa 2 oder 3 Jahren in einer kleinen Stadt außerhalb von Springfield, Oregon. Alyssa ist jetzt ungefähr 29, war damals aber etwa 26. Sie war Single, arbeitete Vollzeit und fing gerade wieder an, sich zu verabreden. Sie hatte ein Match mit diesem Typen, nennen wir ihn Tyler, der gepflegt und charmant wirkte, einer von denen, die sich gut anziehen können. Ihr erstes Date war einfach. Ein paar Cafés und ein Spaziergang um einen nahegelegenen See. Alyssa sagte, es war schön. Sie lachten, redeten über Musik, Filme und interessanterweise mochten beide alte Uhren. Das zweite Date hatte eine ähnliche Stimmung. Kaffee und ein Spaziergang durch einen Park, der für ein herbstliches Lichterfest beleuchtet war. Sie mochte ihn. Sie sagte, er schien respektvoll, witzig und leicht zu unterhalten. Nichts fühlte sich seltsam an. Dann kam das dritte Date. Tyler lud sie zu sich nach Hause ein, um Wein zu trinken und einen ruhigen Abend zu verbringen. Er hatte ihr sogar vorher ein Foto von der Weinflasche geschickt. Ein teurer Rotwein-Cuvée, um zu zeigen, dass er Geschmack hatte. Alyssa dachte sich, warum nicht? Sie hatte das Gefühl, ihn mittlerweile gut genug zu kennen. Und es war nicht so, dass er ihr vorher ein komisches Gefühl gegeben hätte. Sie kam gegen 20.30 Uhr bei ihm an. Seine Wohnung war ziemlich ordentlich, minimalistischer Junggesellenstil, aber sauber. Sie servierten den Wein, setzten sich aufs Sofa und das Gespräch lief ganz natürlich. Sie scherzten, redeten über ihre schlimmsten Jobs und Alyssa erinnerte sich, dass sie viel gelacht hatte. Aber nach einer Weile änderte sich etwas. Sie sagte, es war, als würde sich ihr Kopf drehen, ihre Gliedmaßen wurden schwerer und ihre Gedanken merkwürdig verschwommen. Das Problem war, dass Alyssa leider schon einmal auf einer Uniparty unter Drogen gesetzt worden war, also kannte sie dieses Gefühl. Sobald sie es bemerkte, schaltete sie in den Überlebensmodus. Sie wollte ihn nicht alarmieren. Sie lächelte weiter, zwang sich sogar zu einem kleinen Lachen und sagte mit so fröhlichem Ton wie möglich, dass sie ins Bad müsse. Sie sagte es, als ob sie gerade mitten im Lachen wäre. »Warte, ich muss kurz auf dein Klo.« Eine Sekunde. Sie ging hinein, schloss die Tür ab und ihre Hände zitterten. Sie holte ihr Handy heraus und wählte den Notruf 911. Sie sagte dem Operator mit zittriger, aber merkwürdig fröhlicher Stimme, dass sie glaubte, unter Drogen gesetzt worden zu sein, dass sie sich in einem Badezimmer eingeschlossen hatte und dass schnell jemand geschickt werden müsse. Kurz nach dem Anruf, zack, wurde sie ohnmächtig. Sie verlor direkt auf dem Badezimmerboden das Bewusstsein. Das nächste, woran sie sich erinnert, ist, dass blinkende Lichter in ihrem peripheren Blickfeld auftauchten und alles verschwommen war, als würde sich ihr Gehirn unter Wasser bewegen. Es gab Stimmen um sie herum, laut und hastig, aber nichts ergab Sinn. Sie war völlig weggetreten, driftete ein und aus wie ein gestörter Radiosender. In einem Moment war sie wach, im nächsten wieder bewusstlos. Aber eine Erinnerung blieb haften. Sie fühlte, wie man sie hochhob. Dann spürte sie etwas über ihrem Gesicht, eine Tüte oder ein Tuch oder so etwas, und dann verlor sie erneut das Bewusstsein. Einige Tage später war Alyssa wieder auf den Beinen, noch schwach, immer noch dabei, alles zu verarbeiten. Die Polizei bat sie, eine Aussage zu machen, ihnen alles zu erzählen, woran sie sich erinnerte. Sie sprach über den Wein, wie sie sich plötzlich komisch fühlte, den Anruf bei 911 und diesen Moment, in dem ihr etwas über den Kopf gezogen wurde. Zuerst zögerte sie, diesen Teil zu erwähnen. Es fühlte sich fast an, als hätte ihr Gehirn das in einem Traum erfunden, aber sie fragte trotzdem, »Hat mir wirklich jemand etwas über den Kopf gezogen oder habe ich das halluziniert?« Und der Beamte sagte ohne zu zögern, »Ja, das hat jemand.« Denn das, was sich im Wohnzimmer befand, was sie gesehen hätte, als sie herausgebracht wurde, Das war etwas, womit sie nicht hätte leben sollen. Er ging nicht ins Detail, erklärte nichts weiter, sagte nur, dass es besser so sei. Alyssa sagte, ihr ganzer Körper sei kalt geworden, als sie das hörte. Tyler wurde noch in derselben Nacht verhaftet. Sie hatten genug, um ihn fast sofort anzuklagen. Aber Alyssa weiß bis heute nicht genau, was er geplant hatte oder wie weit es gegangen wäre, wenn sie die Anzeichen nicht rechtzeitig bemerkt hätte. Die Polizei hat ihr nie die ganze Geschichte erzählt und sie hat nie wieder danach gefragt. Ich gebe ihr keine Schuld. Also ja, wenn du jemanden über Tinder oder eine andere App kennenlernst, auch wenn es schon das dritte oder vierte Date ist, auch wenn du das Gefühl hast, dass du einen guten Eindruck von dieser Person hast, bitte sag jemandem, wohin du gehst. Bitte einen Freund, dich zu checken. Teile deinen Standort. Irgendetwas. Geh einfach nicht davon aus, dass es immer sicher ist. Denn manchmal ist es das wirklich nicht. Das passierte an einem brutal heißen Abend vor ein paar Sommern. Ich war mit meinem Freund unterwegs. Nennen wir ihn Nate. Wir waren halb gelangweilt, halb hoffnungsvoll, dass etwas Interessantes passieren würde, als er mich plötzlich ansah und fragte, »Willst du heute Abend Mädchen kennenlernen?« Dann holte er sein Handy raus und öffnete Tinder, als hätte er eine Mission. Ich war voll dabei. Ich hatte mir gerade einen glänzenden, gebrauchten Dodge Charger gekauft und fühlte mich ehrlich gesagt wie der König der Welt. Tinder war damals noch wie der Wilde Westen, die Wischkultur auf ihrem Höhepunkt, und ich hatte die App natürlich auch. Also sagte ich, überlass mir das Swipen, Kumpel. Rückblickend war ich viel zu überheblich. Ich hatte wohl diesen Ruf, gut mit Frauen zu sein, und verließ mich definitiv mehr darauf, als ich sollte. Wie auch immer, ich fing an zu swipen wie ein Besessener. Mein Freund lachte sich daneben kaputt und feuerte mich an. Ich erreichte das Wishlimit in Rekordzeit, verteilte Likes wie Bonbons. Und dann, boom, ein Match. Keine 5 Sekunden später bekam ich eine Nachricht. Dieses Mädchen, oder zumindest dachte ich, dass es ein Mädchen war, schrieb mir, »Hey, was machst du heute Abend? Hast du Lust, mit mir und meiner Freundin abzuhängen? Ich glaube, wir könnten echt Spaß haben. Bist du dabei?« In dem Moment sahen Nate und ich uns an, als hätten wir gerade im Lotto gewonnen. Ich war so aufgeregt, dass ich kaum Zeit hatte zu denken. Bevor ich antworten konnte, riss mir Nate buchstäblich das Handy aus der Hand und fing an, wie ein Verrückter zu tippen. Da waren wir also. 2 komplette Idioten, die sich in die Nacht stürzten, völlig überzeugt davon, das legendärste Doppeldate ihres Lebens zu erleben. Wir wussten nichts über diese Mädchen. Es war uns egal. Jeglicher gesunde Menschenverstand war aus dem Fenster geflogen. Wir kamen an dem Ort an, an dem wir uns mit ihnen treffen sollten. Ein etwas dubioser Parkplatz neben einem alten Bahnhof außerhalb von Maysville. Im Grunde die Definition von mitten im Nirgendwo. Ich hätte merken müssen, dass etwas nicht stimmte. Keine Autos, keine Lichter, keine Leute. Nur wir und die Insekten, die gegen die Windschutzscheibe prallten. Trotzdem parkten wir. Ohne zu zögern. Ohne den geringsten Verdacht. Einfach 2 Clowns, viel zu selbstsicher, saßen im Auto. Völlig überzeugt davon, dass sie gleich landen würden. Ich erinnere mich, dass ich so etwas sagte wie, das fühlt sich komisch an. Sie sagten, sie würden hier warten, oder? Aber nein, niemand war zu sehen. Man würde denken, dass das eine Warnung gewesen wäre, aber überhaupt nicht. Wir waren viel zu beschäftigt damit, uns ein heißes nächtliches Doppeldate mit geheimnisvollen Frauen auszumalen. Also stiegen wir natürlich aus dem Auto wie 2 Vollidioten und begannen auf dem Parkplatz herumzuschnüffeln, blinzelten in die Dunkelheit, als wäre es eine verdammte Schatzsuche. Dann drehte ich mich zu Nate um und sagte, »Alter, ich glaube, wir wurden verarscht. Das riecht nach Falle.« Und genau in dem Moment hörten wir es, eine laute Stimme aus dem Schatten. »Hey!« Wir erstarrten, ein kompletter Reh im Scheinwerferlichtmoment. Wir sagten nichts. Wir begannen einfach langsam rückwärts zum Auto zu gehen, als würde das unsichtbar machen. Dann die Stimme noch einmal, diesmal lauter. »Hey, ihr 2! Was macht ihr hier?« Da sahen wir sie. 2 Typen, die direkt auf uns zukamen. Schnell, aber nicht auf eine freundliche Art schnell. Diese Typen hatten etwas Unheimliches an sich. Riesige Kapuzenpullis, Hände in den Taschen versteckt, gingen auf eine Art, als wären sie es gewohnt, dass Leute vor ihnen weglaufen. Wir begriffen es sofort. Sie waren die Mädchen, oder besser gesagt, sie steckten hinter den Tinder-Profilen. Plötzlich ergab alles zu viel Sinn. Ein stockfinsterer Bahnhofsparkplatz mitten im Nirgendwo. Ja, eine klassische Falle. Es gab keine Möglichkeit, dass das kein Hinterhalt war. Wir mussten nicht reden. Ein Blick zwischen uns und wir rannten zum Auto. Während ich mich hastig auf den Fahrersitz warf, sah ich, wie einer der Typen das Tempo anzog, als wollte er gleich die Tür aufreißen. Ich wartete nicht. Ich trat aufs Gas. Die Reifen quietschten, als wir davonrasten. Und dann sah ich Lichter im Rückspiegel. Sie verfolgten uns. Ich fuhr 130 über Nebenstraßen. Schweiß gebadet, das Herz raste. Die ganze Zeit fragte ich mich, was zur Hölle sie vorhatten, wenn sie uns erwischten. Uns ausrauben, verprügeln, das Auto klauen, vielleicht alles davon. Irgendwann waren sie weg. Ich fuhr gefühlt 1 Million zufälliger Umwege. Durch Tankstellen, überfuhr eine rote Ampel. Es war mir egal, ich musste sie einfach abschütteln. Und als sie schließlich aus dem Rückspiegel verschwanden, fühlte ich mich immer noch nicht sicher. Ich sagte zu Nate, dass wir nicht nach Hause fahren würden. Nicht diese Nacht. Was, wenn sie noch da draußen waren, warteten, dass wir sie direkt vor unsere Haustür führen? Also fuhren wir weiter. Wir parkten schließlich auf dem Parkplatz eines Restaurants in einer Stadt fast 1 Stunde entfernt und blieben dort wie 2 paranoide Waschbären bis zum Morgengrauen. Wir kehrten erst gegen 4 Uhr morgens in unser Viertel zurück. Völlig erschöpft und mit den Nerven am Ende. Seit dieser Nacht habe ich Tinder gelöscht und nie wieder zurückgeschaut. Ich bin ein 42-jähriger Mann und ehrlich gesagt versuche ich immer noch zu begreifen, was passiert ist. Es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 6 oder 7 Monate. Ich habe etwas gemacht, das ein bisschen schäbig war. Ich habe mir eine Dating-App heruntergeladen. Ja, obwohl ich verheiratet bin. Dumm. Absolut. Aber ich habe es nicht getan, um jemanden zu betrügen oder so etwas. Ich glaube, ich wollte einfach nur das Gefühl haben, dass ich es noch drauf habe. Verstehst du? Ich habe ziemlich jung geheiratet, Anfang 20, und hatte nie diese wilde Phase. Da war immer dieses hartnäckige "Was wäre wenn", dass ich nicht los wurde. Es war nicht so, dass ich zu Hause unglücklich gewesen wäre. Meine Frau ist unglaublich. Und wir haben uns gemeinsam ein gutes Leben aufgebaut. Ich glaube, ich geriet einfach in eine Spirale, in der ich mich fragte, was mir entgangen sein könnte. Eine verdrehte Logik, ich weiß. Aber diese Unruhe setzte sich fest. Eines Tages wurde meine Frau krank. Mit einem dieser brutalen Fieber, bei denen man nicht weiß, ob jemand friert oder innerlich verbrennt. Ich brachte sie in dieses große Krankenhaus in Ridgeville. Während sie behandelt wurde, verbrachte ich Stunden im Wartezimmer. Nichts zu tun, nur rumsitzen und unruhig werden. Irgendwann ging ich in den 2. Stock und fand einen alten Snackautomaten neben einer Reihe veralteter Telefonzellen. Ich kaufte mir einen kalten Dosenkaffee und blieb dort stehen, um auf meinem Handy herumzuwischen. Einfach um die Zeit totzuschlagen. Aus irgendeinem Grund öffnete ich die Dating-App. Ohne echte Absicht, nur aus Langeweile vielleicht. Ich schickte ein paar generische Nachrichten à la den Hey, ohne Erwartungen. Aber dann kam überraschend schnell eine Antwort. Bist du verheiratet? Das war alles. Kein Gruß, kein Emoji, kein Name. Nur das. Es war verstörend. Wer fängt so ein Gespräch an? Ich starrte einen Moment auf den Bildschirm und antwortete dann sarkastisch. Ich bin 42. Was denkst du wohl? War wahrscheinlich nicht mein bester Spruch, aber ich war genervt und es war mir egal. Es war die erste echte Reaktion, die ich in der App bekam. Also dachte ich, vielleicht redet man heute so. Direkt, ohne Umschweife. Ich wollte sie nicht mit Arroganz verscheuchen, also fügte ich hinzu, ja, ich bin verheiratet. Ist das ein Problem? Ehrlichkeit ist doch das Beste, oder? 1 oder 2 Minuten später kam die nächste Nachricht. Nur 4 Worte. Wie heißt deine Frau? Ich erinnere mich, dass ich auf diese Nachricht starrte, mit einem seltsamen Druck auf der Brust. Wer fragt sowas? warum willst du ihren Namen wissen? Ich antwortete, versuchte gelassen zu klingen, obwohl ich schon unruhig war. Eine Sekunde später: Sag mir den Namen deiner Frau. Kein Gruß, keine Erklärung. Dieselbe kalte, seltsame Forderung. An dem Punkt bereute ich wirklich, gesagt zu haben, dass ich verheiratet bin. Klar, ich war unehrlich gewesen, aber das war nicht die Art von Schuldgefühl, die ich erwartet hatte. Ich schrieb: Das werde ich dir nicht sagen. Nicht solange du mir nicht erklärst, warum du das immer wieder fragst. Und wieder kam exakt dieselbe Nachricht. Sag mir den Namen deiner Frau. Da war es für mich vorbei. Ich war offiziell raus. Es fühlte sich nicht einmal mehr so an, als würde ich mit einem echten Menschen schreiben, sondern eher, als würde jemand dieselbe Zeile kopieren und einfügen, um mich zu ärgern. Ich schloss die App und blockierte den Kontakt. Was auch immer dieses seltsame Spiel war, ich wollte nicht mehr mitspielen. Ich warf die leere Kaffeedose in den Recyclingbehälter und ging zurück ins Wartezimmer. Ich wollte nicht mehr in dieser Ecke beim Automaten stehen. Die Atmosphäre hatte sich verändert, als wären die Lichter ein wenig dunkler geworden oder so. Ich drückte den Knopf für den Aufzug und wartete, sah mein Spiegelbild in den Türen, während ich versuchte, das Unbehagen abzuschütteln. Als schließlich der Gong ertönte und sich die Tür öffnete, erschrak ich. Da war schon jemand drin. Eine Frau. Ich hatte erwartet, dass der Aufzug leer sei, also ging ich einfach rein, ohne genau hinzusehen, und stieß fast mit ihr zusammen. Oh, Entschuldigung, murmelte ich und machte diese peinliche Kopfbewegung, die man macht, wenn man höflich sein will. Sie reagierte nicht. Kein Blinzeln. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Keine Reaktion. Sie stand einfach da in der Mitte des Aufzugs wie eine Schaufensterpuppe, die jemand vergessen hatte. Und dann sprach sie: Sag mir den Namen deiner Frau. Ich erstarrte. Mein ganzer Körper wurde kalt. Es war exakt derselbe Tonfall. Dieselben Worte, derselbe Rhythmus. Ich wartete nicht, um noch mehr zu hören. Ich drehte mich um und rannte praktisch die Treppe hinunter. Zwei Stufen auf einmal, hielt mich am Geländer fest, als würde ich aus einem Horrorfilm fliehen. Als ich schließlich die Haupthalle erreichte, sah ich meine Frau aus dem Behandlungszimmer kommen. Sie sah blass aus, aber etwas besser, und runzelte die Stirn, als sie mich sah. »Wo zum Teufel warst du?« sagte sie mit verschränkten Armen, sichtlich verärgert. »Ich habe dich gesucht.« Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich murmelte nur eine Entschuldigung und versuchte, mich normal zu verhalten, aber innerlich schlug mein Herz, als hätte ich gerade ein Gespenst gesehen. Ich weiß bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Habe ich die Frau im Aufzug falsch verstanden? War es mein Gehirn, das nach diesem seltsamen Gespräch in der App durchdrehte? Oder war es etwas anderes, wie eine Warnung oder eine Strafe? Was es auch war, ich habe diese App nie wieder geöffnet. Keine einzige. Ich habe nicht betrogen, Gott sei Dank, und ich werde es auch nie tun. Wenn du jemals in Versuchung gerätst, dich auf sowas einzulassen, tu es nicht. Wenn du deinen Partner liebst, zerstöre es nicht. Manche Fehler kommen nicht mit einer zweiten Chance. Ich traf Mara im Frühjahr 2014. Wir lernten uns auf Tinder kennen. Ihr Profil war sehr unauffällig. Keine auffälligen Fotos, nur ein ruhiges Lächeln und ein Satz in ihrer Biografie. Mutter von zwei Kindern, versuche es noch einmal. Bald fand ich heraus, dass sie Witwe war. Ihr Mann war etwa 3 Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie hatte 2 Kinder, einen Sohn, der gerade in die weiterführende Schule gekommen war, und eine kleine Tochter im Kindergarten. Nachdem wir ein paar Wochen lang Nachrichten ausgetauscht hatten, machten wir schließlich Pläne, uns an einem Donnerstagabend auf ein Getränk zu treffen. Sie erwähnte, dass ihre Tochter bei ihren Großeltern übernachten würde, was nicht oft vorkam, also hatte sie etwas Freizeit. Wir trafen uns in einer entspannten Bar in Garden Hill, mit dörflicher Atmosphäre, gutem Bier, und wir verstanden uns fast sofort. Wir sprachen über alles, Reiseträume, dumme Kindheitsgeschichten, liebste Pizzabeläge, die Art von Gespräch, das fließt und die Zeit verschwinden lässt. Ehrlich gesagt, mochte ich sie sehr. Sie hatte eine sehr gefasste Ausstrahlung und ich fand mich dabei viel mehr zu lachen, als ich erwartet hatte. Alles lief großartig, bis ihr Telefon klingelte. Sie schaute nach unten, etwas erschrocken, und sagte: „Das ist mein Sohn." Sie nahm ab und ich sah, wie ihr Ausdruck sich schnell veränderte. Als sie auflegte, erzählte sie mir, dass er verängstigt klang, und sie bat, sofort nach Hause zu kommen. Bevor sie mehr erklären konnte, klingelte das Telefon erneut. Es war wieder er. Sie nahm den Anruf entgegen und ihr Gesicht wurde noch angespannter. Anscheinend war er zum ersten Mal allein zu Hause, ohne seine Schwester oder seine Mutter. Und obwohl er seine Freiheit genossen hatte mit Junkfood und Xbox, nahm die Nacht eine seltsame Wendung. Gegen 22 Uhr hörte er ein lautes Klopfen an der Haustür. Er sagte Mara, er sei sich sicher, die Tür abgeschlossen zu haben, als sie ging, und sogar den Riegel vorgeschoben zu haben. Doch als er nachschaute, stand die Tür ein Spalt offen. Der Riegel war noch eingerastet. Zuerst dachte er, vielleicht sei seine Mutter früher zurückgekommen. Also blieb er stehen und rief: „Mama!" Aber es kam keine Antwort. Er erzählte ihr, dass er wie erstarrt dastand. Das Licht im Flur war aus und alles, was er sehen konnte, war dieser schmale Spalt zwischen Tür und Rahmen. Er schaute durch den Türspion und dann durch den Spalt. Nichts, nur Dunkelheit. Dann ertönte ein weiteres lautes Klopfen gegen die Tür und da überkam ihn die Panik. Er rannte in die Küche, wo das Festnetztelefon stand. Das war, bevor Mara ihm ein Handy kaufte. Rief sie an und versuchte ihr zu erklären, was passierte, fast außer sich vor Angst. Laut Mara hatte ihr Haus einen ungünstigen Grundriss, der keinen Blick auf die Haustür vom Telefon aus ermöglichte. Während sie versuchte, ihn zu beruhigen, verstummte er plötzlich. Dann, ganz leise, sagte er: „Es klopft wieder an der Tür." Danach hörte sie nur noch schwache Geräusche, Knarren, gedämpfte Schläge. Und dann sagte er, er verstecke sich hinter dem Sofa. Er beschrieb, wie die Tür in ihrem Rahmen bebte, der Riegel wie verrückt klapperte und ein Art Stöhnen ihm die Haare zu Berge stehen ließ. Es fühlte sich wie Stunden an, aber es waren wohl nur Minuten. Dann hörten die Schläge einfach auf. Keine Schritte, keine Stimmen, nur Stille. In dem Glauben, die Gefahr sei vorbei, kroch Eli hinter dem Sofa hervor. Sein Herz schlug immer noch schnell. Doch als er zum Eingang blickte, sank ihm das Herz. Die Haustür stand weit offen. Er erstarrte für einen Moment, starrte sie an. Er wusste, dass er sie abgeschlossen hatte. Er erinnerte sich, den Riegel überprüft zu haben. Wie zum Teufel war sie jetzt offen? Er blieb nicht, um das herauszufinden. Er rannte in die Küche, griff nach dem größten Messer, das er finden konnte, etwas Riesiges, das wahrscheinlich schwerer war als sein Arm, und kehrte damit ins Wohnzimmer zurück, es umklammernd wie einen Rettungsring. Sein erster Instinkt war, seine Mutter erneut anzurufen. Und diesmal konnte er die Panik in seiner Stimme nicht unterdrücken. Mara erzählte mir, sie sei wie verrückt nach Hause gefahren. Es dauerte etwa 20 Minuten, aber es fühlte sich wie Stunden an. Als sie ankam, war die Haustür wieder geschlossen, aber nicht abgesperrt. Sie versuchte, sie zu öffnen und merkte, dass der Riegel von innen vorgeschoben war. Ihr wurde übel. Sie begann, Elis Namen durch den Türspalt zu rufen, aber keine Antwort, nur dieses beunruhigende Schweigen. Sie versuchte, das Festnetztelefon erneut anzurufen. Alles, was sie hörte, war sein schrilles, einsames Klingeln, das von irgendwo im Haus widerhallte, von den Wänden reflektiert wie in einem Horrorfilm. Sie begann, gegen die Tür zu schlagen, schrie, flehte ihn an zu antworten, irgendetwas zu sagen. Ihre Schreie weckten die Nachbarn und mehrere kamen auf ihre Veranden, um das Schauspiel zu beobachten. Gerade als sie einem von ihnen erklärte, was los war, kam endlich eine Stimme aus dem Haus. „Mama, bist du das wirklich?" Sie sagte, ihre Knie wären fast eingeknickt. Ein paar Sekunden später klackerte der Riegel und die Tür öffnete sich langsam. Eli stand da, bleich wie ein Geist, immer noch das Küchenmesser in der Hand. Nach dem zweiten Anruf erzählte er ihr, er sei ins Badezimmer gerannt, habe die Tür abgeschlossen und dort gezittert. Er hörte, wie jemand oder etwas versuchte, die Klinke zu drehen. Aber statt die Tür einzuschlagen oder aufzubrechen, gab es nur leise, rhythmische Klopfgeräusche. Immer wieder. Dieses sanfte Klopfen, als ob jemand absichtlich behutsam sein wollte. Das, sagte er, war irgendwie schlimmer, als wenn sie die Tür hätten aufbrechen wollen. Selbst als er seine Mutter an der Haustür schreien und seinen Namen rufen hörte, war er zu verängstigt, um sich zu bewegen. Zu verängstigt, dass es ein Trick sein könnte oder jemand, der ihre Stimme imitierte. Er wartete, bis das Festnetztelefon wieder klingelte. Da wusste er, dass sie es wirklich war. Mara erzählte mir all das bei unserem zweiten Treffen. Wir saßen in einem Frühstückslokal namens Leos in Marlow Heights, in einer Ecke, und sie sah aus, als hätte sie seit Tagen nicht geschlafen. Diese Nacht hatte sie stark mitgenommen, und anscheinend war es nicht das erste Mal, dass etwas Seltsames passiert war. Ihre Tochter hatte nie etwas Ungewöhnliches erwähnt. Sie schlief wie ein Stein, aber Eli, es betraf immer ihn, und nur wenn er allein war. Seltsame Geräusche, verschobene Gegenstände, kalte Stellen. Zuvor hatte sie es ignoriert, aber dies war das erste Mal, dass er wirklich verängstigt war, gelähmt vor Angst. Ich schlug vorsichtig vor, dass er vielleicht nur wollte, dass sie nach Hause kam. Dass er vielleicht nicht mochte, dass sie auf einem Date war. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder so reagieren, besonders wenn sie einen Elternteil vermissen. Sie schien sich nicht an der Idee zu stören, aber ich merkte, dass sie nicht ganz überzeugt war. Und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Denn hier ist, was mich weiterhin beschäftigte, Eli hatte nie gesagt, dass er die Tür nach dem zweiten Anruf geschlossen hatte. Wenn sie also weit offen stand, als er das Messer nahm und sofort ins Badezimmer rannte, dann blieb sie unbekannt wie lange offen und jemand könnte hinein oder hinaus sein. Was auch immer es war, wer auch immer, warum nahm es nichts? Warum versuchte es nicht, mit mehr Gewalt ins Badezimmer zu kommen? Warum klopfen statt schlagen? Es war, als wolle es ihn gerade genug erschrecken. Nicht so sehr, als ob es ihn testete, ihn beobachtete. Ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Aber eins sage ich dir, überprüfe dreimal die Schlösser, bevor du gehst. Manche Türen öffnen sich zu leicht. Es geschah letzten Sommer, kurz nachdem ich in eine neue Stadt gezogen war. Ich kannte niemanden und die Tage fühlten sich lang und still an. Ich arbeitete remote, also verließ ich meine Wohnung kaum, außer um Lebensmittel zu kaufen. Aus purer Langeweile lud ich mir Tinder herunter. Ich erwartete nicht viel, nur mit jemandem zu chatten, vielleicht irgendwann mal etwas trinken zu gehen. Dann traf ich auf Jura. Auf seinen Fotos wirkte er freundlich. Schlank, ein etwas schüchternes Lächeln, Brille, fast immer in einem Hoodie. Er gab an, Programmierer zu sein. Was mich neugierig machte, war, dass er in seiner Bio Retro-Videospiele erwähnte. Ich hatte schon immer eine Schwäche für NES- und Sega-Spiele, also begannen wir darüber zu schreiben. Er schien wirklich interessiert, nicht so, als würde er nur Gemeinsamkeiten vorspielen. Er schickte mir sogar ein Foto eines alten Gameboys, den er auf einem Flohmarkt gefunden hatte. Nach ein paar Tagen schrieben wir uns und verabredeten uns. Er schlug ein kleines Café in der Innenstadt vor. Nichts besonders Modernes, aber auch nicht zu leer. Der Ort hatte abgeblätterte Holztische, ein surrendes Kühlregal in der Ecke und eine Indie-Playlist, die leise genug war, um sie zu ignorieren. Er war schon da, als ich ankam, wieder im Hoodie und tippte etwas in sein Handy. Als er mich sah, stand er auf und grinste, als wären wir seit Jahren befreundet. Das Gespräch verlief locker. Keine peinlichen Pausen. Wir redeten über alte PC-Spiele, schlechte Filme, über ein Meme, das er mir zeigte und das mich wirklich zum Lachen brachte. Er stellte keine seltsamen oder persönlichen Fragen. Nach einer Stunde gingen wir zusammen raus, liefen ein paar Straßen weiter und verabschiedeten uns an einer Ecke, ohne es komisch zu machen. In dieser Nacht fühlte ich mich leichter, als hätte ich vielleicht jemand Normales gefunden. Eine Woche später schrieb er wieder. Diesmal schlug er vor, etwas in der Nähe seines Arbeitsplatzes zu trinken. Ich sagte zu und er wählte eine Bar nicht weit vom Finanzviertel entfernt. Es war einer dieser Orte mit leise laufenden Sportübertragungen und IPA-Flaschen auf Holzregalen. Nicht zu voll, nicht zu laut. Ich gab ihm nicht meine Adresse, sagte nur, ich wohnte in der Nähe des Bahnhofs in dieser Gegend. Er begrüßte mich an der Bar, schon mit einem Drink in der Hand. Wir stießen an, scherzten darüber, wie bitter das Bier war, und landeten an einem Tisch in der Ecke. Irgendwann holte er sein Handy heraus, um mir etwas Lustiges zu zeigen. Ein GIF in Endlosschleife von jemandem, der über eine Katze stolperte oder so. Ich lachte und er reichte mir das Telefon, damit ich zum nächsten Bild weiter swippte. »Streich nach links«, sagte er. Ich tat es, aber ich muss zu weit gewischt haben, denn plötzlich öffnete sich die Galerie. Das letzte Foto sprang mir sofort ins Auge. Es zeigte ein Gebäude, das ich erkannte. Die Backsteinfassade, der Eingang, das rostige Geländer. Es war mein Haus. Das Foto war von der anderen Straßenseite aus aufgenommen, der Winkel tief, als wäre es hinter einem geparkten Auto entstanden. Der Zeitstempel zeigte, dass es am Vortag gemacht worden war. Ich sagte erst nichts, starrte nur auf den Bildschirm. Er beugte sich leicht vor. »Ach, das«, sagte er beiläufig. »Nur ein zufälliges Straßenfoto. Ich mag die Symmetrie.« Er lächelte, als wäre es nichts. Ruhig, entspannt, als würde es ihn nicht kümmern. Ich gab ihm das Telefon zurück und bewahrte eine neutrale Miene. »Cool«, sagte ich. Er steckte es weg, als würden wir einfach weitermachen. Dann fragte er, ob ich noch einen Drink wollte. Ich lehnte ab, sagte, ich müsse früh aufstehen. Ohne auf weitere Gespräche zu warten, griff ich nach meiner Jacke, sagte, es war schön, ihn wiederzusehen, und ging. Draußen warf ich mehr als einmal einen Blick über die Schulter. Die Straße war nicht überfüllt, aber jedes Geräusch ließ mich zurückschauen. Ich sah ihn nicht, aber das bedeutete nicht viel. Mein Telefon vibrierte, als ich die Straße überquerte. Eine Nachricht von Jura. »Bist du gut zu Hause angekommen?« Ich antwortete nicht. Ich ging nicht nach Hause. Ich rief ein Taxi und gab dem Fahrer die Adresse eines Freundes am anderen Ende der Stadt, den ich seit Monaten nicht gesehen hatte. Er ließ mich ohne viele Fragen auf seinem Sofa schlafen. In dieser Nacht, als ich dort lag, versuchte ich herauszufinden, wie er meine Adresse herausgefunden hatte. Dann erinnerte ich mich. Vor Wochen in einem unserer ersten Chats hatte ich ihm ein Selfie von meinem Balkon geschickt. Damals dachte ich nicht darüber nach. Der Winkel war gut, das Licht perfekt. Aber im Fenster hinter mir, kaum sichtbar, spiegelte sich ein einzigartiges Straßenschild und die Ecke eines roten Markisenstoffes. Ich setzte mich abrupt auf und blockierte ihn sofort. Dann änderte ich alle meine Passwörter, aktivierte die Zwei-Faktor-Authentifizierung und löschte alle alten Chats. Gegen 3 Uhr morgens überprüfte ich die Überwachungskameras am Eingang meines Gebäudes. Die Aufnahmen hatten keinen Ton, aber es war klar. Etwa 24 Stunden zuvor hatte jemand fast 10 Minuten lang vor dem Haupteingang gestanden, manchmal außer Sichtweite, manchmal hin und her gehend. Die Form des Hoodies und die Art, wie er sich gegen die Wand lehnte, waren zu vertraut. Ich machte einen Screenshot. Am nächsten Morgen ging ich zum Hausmeister. Ich zeigte ihm das Bild. Er runzelte die Stirn und sagte, er erinnere sich an jemanden, der so aussah. Der Typ habe gefragt, ob ein Freund zu Hause sei. Kein Name. Er habe nur da gestanden, die Tür beobachtet, bis jemand klingelte und er hinterherging. Am Nachmittag ging ich zur Polizei. Ein Beamter mit ernstem Gesicht tippte alles ein, während ich sprach. Ich erzählte von den Fotos, den Nachrichten, den Aufnahmen. Er fragte, ob Jura mich bedroht hätte. Ich sagte nein, nur seltsames Verhalten. Er nickte, schien aber nicht überrascht. Er notierte alles und fragte, ob ich eine offizielle Anzeige erstatten wolle. Ich tat es. Er gab mir eine Aktennummer und sagte, es reiche noch nicht für eine Ermittlung, aber ich hätte das Richtige getan. Dann riet er mir, vorerst nicht allein nach Hause zu gehen. Ich bedankte mich und ging. In dieser Nacht packte ich eine Tasche und blieb bei einer Kollegin. Sie hatte ein freies Zimmer und zögerte nicht, mich aufzunehmen. Ich erzählte ihr alles. Sie war nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, aber selbst sie sagte, es sei klug, in Abstand zu halten. Ich bat auch 2 Freunde, gelegentlich bei meiner Wohnung vorbeizuschauen. Lichter anmachen, Post holen, damit sie bewohnt aussah. In dieser Nacht kam eine neue Nachricht. Eine unbekannte Nummer. Der Tonfall war lässig. »Hey, sorry, wenn ich dich erschreckt habe. Das war nicht so gemeint.« Ich antwortete nicht. Ich kopierte nur die Aktennummer und schickte sie zurück. Eine Stunde später rief der Hausmeister an. Derselbe Typ sei wieder aufgetaucht, aber gegangen, sobald er die neue Überwachungskamera über dem Eingang bemerkte. Er sagte nichts, sah nur hoch, machte eine Pause und verschwand. Danach kam nichts mehr. Keine Anrufe, keine Nachrichten. Ich installierte ein privates Alarmsystem in der Wohnung, nur für den Fall. Ein Monat verging, bevor ich wieder etwas hörte. Der zuständige Beamte rief mit einem Update an. Jura sei umgezogen, anscheinend in eine andere Stadt, wegen eines Jobs oder so. Sie konnten keine kriminellen Absichten bestätigen, und da es keine Drohungen oder körperlichen Kontakt gegeben hatte, wurde der Fall geschlossen. Keine rechtliche Grundlage für weitere Schritte, sagte er. Aber sie haben richtig gehandelt, indem sie es gemeldet haben. Ich bedankte mich und legte auf. Eigentlich hätte ich mich besser fühlen sollen, aber die Anspannung verschwand nie ganz. Selbst jetzt poste ich keine Fotos online, bis Tage danach. Jedes Bild hat versteckte Daten, Koordinaten, Zeitstempel, genug, um dein Leben bis auf die Stunde nachzuverfolgen. Ich bearbeite auch die Hintergründe. Du würdest staunen, was ein geschultes Auge aus dem Reflex in einem Fenster oder der Silhouette eines Gebäudes hinter dir herauslesen kann. Menschen brauchen keinen Grund, sich für dich zu interessieren. Manchmal reichen ein paar Pixel. Mein Zuhause war ein Punkt auf der privaten Karte eines Fremden. Ich merkte es nur nicht, bis ich das Foto auf seinem Telefon sah. Es passierte letzten Frühling, an einem Donnerstag, an dem ich nach der Arbeit im Verkehr feststeckte. Aus Langeweile öffnete ich Tinder und matchte mit einem Typen namens Nikita. Sein Profil war nicht besonders auffällig, nur ein paar normale Fotos. Eines mit einer Kaffeetasse, ein anderes auf einem Bergpfad. Er schrieb zuerst, machte einen recht guten Witz über das lokale Wetter und wir begannen zu schreiben. In den folgenden Tagen tauschten wir fast jeden Abend Nachrichten aus. Harmlose Dinge. Memes, Serien, die wir mochten. Und lockere Gespräche über den Alltag. Er fragte, in welchem Teil der Stadt ich lebte, welche Orte ich dort mochte, wo ich einkaufte oder Kaffee trank. Das kam mir damals nicht seltsam vor. Ich sagte ihm, dass ich mit meiner Mutter in einem alten Wohnviertel lebte, nicht weit von einer Schule entfernt. Ich erwähnte einen kleinen Laden an der Ecke, in den wir oft gingen, und dass meine Mutter dort nach ihren Spaziergängen immer vorbeischaute. Er lachte und meinte, das klinge sehr gemütlich. Ich nahm an, dass er einfach nur höflich oder aufmerksam war. Eine Woche, nachdem wir zu schreiben begonnen hatten, fragte er, ob wir zusammen einen Kaffee trinken wollten. Wir entschieden uns für einen neutralen Ort, ein Einkaufszentrum mit ein paar Cafés, etwa 10 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Wir trafen uns an einem Sonntagnachmittag. Er sah genauso aus wie auf seinen Fotos. Groß, etwas zurückhaltend. Er hatte eine ruhige Ausstrahlung, die das Gespräch leicht machte. Wir redeten über nichts Tiefgründiges, scherzten nur darüber, wie voll der Ort war, und er fragte noch einmal nach meinem Tagesablauf. Ich erzählte ihm, dass ich im Marketing arbeite, einen langen Arbeitsweg habe und unter der Woche selten ausgehe. Er hörte zu, nickte, stellte Rückfragen. Nichts Ungewöhnliches. Nach einer Stunde verabschiedeten wir uns. Kein Umarmen, keine peinliche Stimmung, nur ein freundliches »Lass uns das mal wieder machen«. Und er ging in Richtung Rolltreppe. Ich ging nach Hause und dachte, dass ich endlich mal jemanden Vernünftigen getroffen hatte. Am nächsten Morgen stand ich in der Küche und trank Kaffee, als meine Mutter etwas sagte, das mich frösteln ließ. Sie erzählte, dass sie am Abend zuvor im Laden an der Ecke von einem jungen Mann angesprochen worden war. Er hatte ihren Namen ganz beiläufig gesagt, als ob sie sich bereits kannten. Sie dachte, er sei jemand aus dem Gemeindezentrum, den sie vergessen hatte. Er fragte sie, wie es mir gehe und ob ich immer noch in das Café gegenüber der Buchhandlung ginge. Meine Hände wurden kalt um die Tasse. Ich fragte sie, wie er aussah. Sie beschrieb ihn. Dunkle Jacke, kurzes braunes Haar, ein leichter Bart. Ihre Stimme war locker, aber mir wurde übel. Es war Nikita. Ich sagte ihr nicht, wen ich vermutete. Ich nickte nur und tat so, als wäre es nichts. Nachdem sie zu ihrem Spaziergang aufgebrochen war, schrieb ich ihm, »Hast du gestern meine Mutter getroffen?« 10 Minuten später antwortete er mit einem Lach-Emoji und »Was für eine kleine Welt!« Ich saß da und las die Nachricht wieder und wieder. Der Ton war zu beiläufig, zu schnell. Ich dachte an all die Fragen, die er mir gestellt hatte, wo ich lebte, welchen Laden wir oft besuchten, wie oft wir dort waren. Damals hatte ich sie für harmlos gehalten, jetzt nicht mehr. Aber ich redete mir ein, dass es wahrscheinlich nur ein seltsamer Zufall war. Vielleicht hatte er sie wirklich zufällig gesehen. Der Laden war in einem kleinen Viertel und er hatte gesagt, er wohne in der Nähe. Zumindest hatte er das beim Matchen behauptet. Trotzdem wurde ich das mulmige Gefühl nicht los. Ich versuchte es nicht zu übertreiben. Ich sagte meiner Mutter nicht, was ich dachte. Aber an diesem Abend, während sie ihre Sendungen im Wohnzimmer sah, aktivierte ich heimlich die Standortverfolgung auf ihrem Handy nur für den Fall. 3 Tage später öffnete ich die App aus Gewohnheit und sah sein Profil wieder. Nur, dass es diesmal zeigte, dass er nur 200 Meter entfernt war. Ich wischte nicht mal, starrte nur auf die Entfernung. Ich schrieb ihm schnell, »Ich bin gerade beschäftigt.« Sekunden später kam die Antwort. »Ich lauf nur in der Gegend rum«, wollte kurz Hallo sagen. Ich hatte ihm nie meine Adresse gegeben, nicht mal den Namen meiner Straße. Bevor ich antworten konnte, kam eine weitere Nachricht. Ein Foto. Der Eingang meines Wohnhauses, aufgenommen von der anderen Straßenseite. Er schrieb, »Welches Gebäude sieht besser aus?« Deins oder das daneben? Ich ließ das Handy fallen. Als es sofort danach zu vibrieren begann, konnte ich nicht rangehen. Ich ließ es vibrieren, bis es aufhörte und zwang mich zu atmen. Meine Hände zitterten unaufhörlich. Ich blockierte seine Nummer, löschte die App und sagte meiner Mutter, sie solle niemandem die Tür öffnen, den sie nicht kenne. Ich erklärte nichts, sagte nur, dass sich jemand seltsam verhielt. In jener Nacht, gegen 1 Uhr morgens, hörte ich ein leises Geräusch an der Haustür, als würde jemand langsam die Tasten des Türöffners drücken. Die Klingel ging nicht, er probierte nur Kombinationen. Ich schlich mich in den Flur und sah durch den Spion. Niemand war zu sehen, aber aus dem Winkel konnte ich das Tastenfeld nicht erkennen. Ich öffnete die Kamera-App des Gebäudes auf meinem Handy. Die Bilder waren verschwommen, zu dunkel, um ein Gesicht zu erkennen. Nur eine Gestalt, die viel zu nah an der Kamera stand. Regungslos. Unbeweglich. Am Morgen ging ich runter, um den Briefkasten zu überprüfen. Oben auf allem lag ein Pappbecher aus dem Café, in dem wir unser erstes und einziges Date gehabt hatten. Das Logo war durch Kondenswasser verschmiert, aber ich erkannte es sofort. Der Becher war leer. Ich nahm mir einen Tag frei und ging zur örtlichen Polizeiwache. Ich druckte die Chats aus, das Foto meines Gebäudes und Screenshots der App. Der Beamte hörte zu, blätterte durch die Seiten und sah mich dann an. »Das ist keine direkte Bedrohung. Noch nichts Illegales«, sagte er. Ich fragte, was ich dann tun solle. Er schlug vor, weiterhin jeden Kontakt zu dokumentieren und möglichst nicht allein zu sein. »Wenn er wieder auftaucht, rufen Sie uns sofort an«, sagte er. An diesem Nachmittag kam ich vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause. Ich stand eine Weile vor dem Gebäude, scannte die Umgebung, aber sah nichts. Ich stieg die Treppe hoch und ging auf meine Tür zu. Da sah ich ihn. Nikita. Er stand oben auf der Treppe, lehnte an meiner Wohnungstür, als würde er dazugehören. Ruhig, als würde er auf einen Freund warten. Er sah mich an und lächelte. »Hallo«, sagte er. Als wäre alles ganz normal. »Ich wollte mich nur bei deiner Mutter für gestern entschuldigen. Ich glaube, ich habe ihr Angst gemacht.« Ich antwortete nicht. Ich zog mein Handy heraus und sagte so laut wie möglich, »Ich werde jetzt sofort die Polizei rufen.« Ich achtete darauf, dass er es klar verstand. Sein Lächeln verschwand sofort. Er blickte den Flur entlang und murmelte etwas, das ich nicht verstand. Dann warf er denselben Kaffeebecher wie zuvor die Treppe hinunter und verschwand schnell. Ich blieb noch ein paar Sekunden wie erstarrt stehen. Dann rief ich die Polizei über die Nicht-Notfall-Nummer an. 10 Minuten später kam eine Streife. Ich übergab denselben Bericht, ergänzte, was an meiner Tür passiert war und stellte diesmal eine formelle Anzeige wegen Stalking. Eine Woche später erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Nikita war vor einem anderen Wohnkomplex auf der anderen Seite der Stadt festgenommen worden, nach einer ähnlichen Meldung von einer anderen Frau. Auch sie hatte ihn online kennengelernt. Er war in der Nähe ihrer Arbeit aufgetaucht und hatte nach ihren Eltern mit Namen gefragt. Der Beamte sagte, er habe ein Muster. Er suchte gezielt Frauen, die offen über ihr Familienleben sprachen, über Orte, die sie mit Verwandten besuchten. Einer Frau hatte er gesagt, er fühle sich verbunden, wenn er solche Details erfahre. Ich bekam eine einstweilige Verfügung. Er durfte sich mir oder meiner Wohnung nicht näher als 100 Meter nähern. Sie konnten ihn nicht lange festhalten, aber er wurde nun überwacht. Danach überprüfte ich alle meine Apps und löschte alles, was meinen Standort verraten könnte. Keine Geotags, keine Laden- oder Straßennamen. Ich stellte alle meine Konten auf privat. Meine Mutter brachte ein zweites Schloss an der Tür an. Ich brachte sie für eine Woche zu meiner Tante, nur um meine Nerven zu beruhigen. Ich konnte meine Haustür nicht ansehen, ohne ihn mir wieder dort vorzustellen. Jetzt machen mich selbst beiläufige Fragen misstrauisch. Wenn mich jemand nach meinem Lieblingsladen oder Café fragt, antworte ich nicht. Nicht sofort. Nicht bevor ich weiß, wer es ist. Denn selbst eine einfache Frage kann der Anfang einer Karte sein, die jemand in seinem Kopf zusammenstellt, Stück für Stück. Und wenn du es nicht rechtzeitig stoppst, merkst du vielleicht erst, dass sie fertig ist, wenn du schon genau in der Mitte stehst. Es geschah während meines Sommerpraktikums. Ich hatte ein kleines Zimmer im 5. Stock eines alten Wohnblocks gemietet, gerade am Rande der Innenstadt. Nichts Luxuriöses, Betonwände, quietschende Rohre und ein seltsamer Geruch im Flur, wenn es zu heiß wurde. Die Nachbarn von oben waren in den Urlaub gefahren und die meisten Wohnungen in meinem Treppenhaus standen leer. Unter der Woche war Nkava es still. Ich kam von der Arbeit zurück, schaltete Musik oder irgendeine Serie ein und es fühlte sich an wie in einem privaten Bunker. Eines Nachmittags scrollte ich nur so zum Zeitvertreib durch Tinder-Profile. Ehrlich gesagt suchte ich nichts Ernstes. Da stieß ich auf einen Typen namens Artyom. Sein Profilbild war nichts Besonderes, aber es strahlte eine normale Ausstrahlung aus. Er sagte, er studiere Informatik. Er teilte Memes über Professoren, die Gruppenarbeiten, Aufgaben, die niemand verlangt hatte. Wir begannen uns darüber zu unterhalten, wie nervig die Sommeraufgaben waren. Wir scherzten darüber, ein Fake-Kooperationsspiel als Projekt einzureichen. Ich erwähnte, dass ich unter der Woche laut sein könnte, da keine Nachbarn zu Hause waren, besonders nicht oben. Er antwortete mit etwas wie, »Das ist okay, ich bevorzuge Stille.« Es blieb mir im Gedächtnis nicht, weil es seltsam war, sondern weil es eine ziemlich langweilige Antwort war. Trotzdem schrieben wir weiter, meist nachts, und planten nie, uns zu treffen. Es fühlte sich sicher an, nur online, distanziert. So verging eine Woche. Wir unterhielten uns gelegentlich, nichts Intensives. Ich dachte nicht einmal viel über ihn nach. Meine Tage verbrachte ich im Labor. Die Nächte mit Netflix oder billigem Essen, das ich aufwärmen konnte. Es war Routine. Das Gebäude blieb fast leer. Keine Schritte von oben. Keine zuschlagenden Türen. Manchmal hatte ich das Gefühl, der ganze Flur gehörte mir. Dann, eines Nachts, schaute ich eine Serie auf meinem Laptop. Es war spät, vielleicht 23.30 Uhr. Draußen war die Straße dunkel, nur hin und wieder erleuchteten Scheinwerfer kurz die Wand. Ich trug Kopfhörer, aber selbst durch sie hindurch hörte ich ein Geräusch. Nicht an der Tür, sondern an der Gegensprechanlage. Das schrille Summen riss mich aus der Serie. Ich pausierte alles und ging hin. Der kleine Bildschirm der Gegensprechanlage war pixelig, aber ich konnte die Silhouette einer Person erkennen, die unten vor der Haustür stand. Ein Junge, vielleicht Anfang 20. Schlank, kurzes, dunkles Haar. Ich erkannte ihn nicht. Definitiv niemand aus dem Gebäude. Ich drückte die Audioknopf. »Hallo«, sagte er mit monotoner Stimme. »Ich suche einen Hund. Er ist hier reingelaufen. Kann ich den Eingang überprüfen?« Ich zögerte. Sagte ihm, ich hätte keinen Hund gesehen, dass es keine Haustiere im Gebäude gäbe, soweit ich wüsste. Er machte eine Pause. »Ich muss nur kurz nachsehen. Vielleicht ist er reingelaufen. Du hast doch viel Platz, oder?« Das brachte mich ins Stocken. Die Worte passten nicht. Niemand erwähnte jemals den Grundriss meiner Wohnung und sie war ungewöhnlich groß für eine Einzelperson. Ein langer Flur, eine Küche mit Balkon, dazu das Schlafzimmer. Aber das war nichts, was man von außen erraten konnte, nicht einmal von der Gegensprechanlage aus. »Tut mir leid«, sagte ich. »Ich habe nichts gesehen. Ich kann dir nicht helfen.« Er wartete eine Sekunde, dann trat er näher an die Kamera, versuchte im toten Winkel zu stehen. Seine Stimme wurde leiser. »Komm schon, nur eine Sekunde.« Ich beendete die Verbindung. Ich blieb einen Moment dort stehen, starrte auf den leeren Bildschirm. Mein Herz schlug jetzt schneller. Ich ging zum Türspion, aber natürlich konnte ich die Haustür von dort nicht sehen. Der Flur war still. Ich kehrte zu meinem Schreibtisch zurück, setzte mich, spielte die Serie nicht weiter ab, starrte nur auf den Bildschirm. Eine Minute später bekam ich eine Nachricht von Artyom. »Was machst du so spät noch wach?« Ich überprüfte das Profilbild. Mein Magen zog sich zusammen. Ohne Filter und aus diesem Winkel war der Junge von der Gegensprechanlage eindeutig Artyom. Derselbe Kiefer, dieselben Augen, nur mit müderer, weniger glatter Haut. Er hatte ein paar Retuschen verwendet, vielleicht alte Fotos, aber es war definitiv er. Ich antwortete nicht sofort. Ich blieb einfach sitzen, lauschte. Das Gebäude hatte dünne Wände und ich hätte schwören können, dass ich jemanden hörte, der sich leise vor meiner Tür bewegte. Nicht durch den Flur ging, sondern das Gewicht verlagerte, als stünde er genau dort. Dann kam eine weitere Nachricht. Schade, dass niemand in der Nähe ist, um ein Bellen zu hören. Am Ende war ein Hund-Emoji. Ich blockierte sein Profil sofort und wählte den Notruf. Die Leitstellenmitarbeiterin meldete sich schnell. Ich sagte ihr, da sei jemand Verdächtiges vor meiner Tür, der gerade versucht hatte, mich hereinzulegen. Sie sagte, ich solle mich beruhigen und fragte, ob ich etwas durch die Kamera sehen könne. Ich schaltete die Gegensprechanlage wieder ein. Er stand noch immer an der Haustür, aber jetzt machte er etwas anderes. Er stand nicht nur da, er manipulierte das Schloss. »Schicken Sie eine Streife«, sagte ich. »Er versucht einzudringen. Wir schicken Beamte. Sie sind in etwa 10 Minuten da.« Ich verschwendete keine Zeit. Ich schob das Sofa vor die Wohnungstür. Dann griff ich nach meinem alten Aluminiumstativ, leicht, aber stabil genug, um es als Waffe zu benutzen, falls nötig. Der Flur draußen war wieder still. Doch dann kam das Geräusch. Kein Klopfen diesmal, sondern metallische Laute, als würde er das Außenschloss aufbrechen. Ich hielt das Telefon nah, beschrieb alles laut für die Leitstellenmitarbeiterin. Ich ließ es auf Lautsprecher. Meine Hand zitterte, aber ich sprach deutlich. Dann hörte das Geräusch auf. Ein paar Sekunden vergingen. Ich traute mich nicht, das Sofa wegzuziehen. Ich blieb neben der Tür hocken. Mehr Schritte. Dann ein lautes Klirren im Müllschlucker, ein paar Meter den Flur hinunter. Es hallte wie ein Schuss. Etwas Metallisches war hineingeworfen worden. Eine Minute verging, dann noch eine. Ich blieb dort, den Rücken gegen die Wand, atmete kaum. Endlich kam die Streife. Ich öffnete sofort. 2 Beamte kamen hoch, ihre Uniformen durch den Türspion sichtbar. Sie durchsuchten den Flur und baten mich, drinnen zu bleiben, während sie das Treppenhaus kontrollierten. 10 Minuten später kam einer zurück und sagte, der Typ sei weg, aber sie hätten die Kamera am Eingang überprüft. Er war zu Fuß gegangen und in ein Auto gestiegen, das knapp außerhalb des Kamerawinkels geparkt war, ein dunkler Sedan mit getönten Scheiben. Ein Fahrer saß darin, sein Gesicht war nicht zu erkennen. Auch das Kennzeichen konnten sie nicht identifizieren. Der Verdächtige hatte den Kopf gesenkt gehalten. Die Beamten sagten, sie würden es als versuchten Einbruch vermerken. Sie gaben mir eine Aktennummer und rieten mir, nicht allein zu bleiben, wenn möglich. Am nächsten Morgen rief ich den Vermieter an. Er schickte den Hausverwalter, der das Schloss wechselte, und ein zusätzliches Riegel anbrachte. Ich diskutierte nicht. Diese Nacht verbrachte ich bei einer Freundin. Die nächsten beiden Nächte ebenso. Die Polizei fand nichts Brauchbares. Das Tinder-Profil war verschwunden, weniger als eine Stunde, nachdem ich es blockiert hatte, gelöscht. Die verknüpfte Nummer war bereits deaktiviert. Es gab keine Treffer in irgendeiner Datenbank, die sie durchsuchten. Der Beamte sagte, er habe vielleicht eine Prepaid-SIM und eine Wegwerf-E-Mail benutzt. Keine echte Spur. Keine Verfolgung. Nur Stille. Diese beiläufige Bemerkung über das leere Gebäude, das war alles, was er brauchte. Ich hatte mich fast selbst angekündigt. Sicher, allein, geräumige Wohnung. In dem Moment schien es kein Warnsignal zu sein. Es war eine Kleinigkeit, etwas, das ich im Gespräch erwähnte, aber jemand machte daraus eine Gelegenheit. Jetzt spreche ich online nicht über meine Wohnsituation. Nicht mit Fremden. Nicht einmal, wenn sie harmlos wirken. Die Nachbarn kamen zurück. Mit der Zeit füllte sich das Gebäude wieder. Sie installierten eine neue Gegensprechanlage mit PIN-Code. Ich war erleichtert. Die Geschichte machte in meiner Praktikumsgruppe die Runde. Die Leute waren schockiert. Einige machten Witze, aber die meisten verstanden es. Es wurde ein echtes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man zu viel preisgibt. Die Leute denken, man müsse seine Adresse oder Urlaubspläne posten, um in Schwierigkeiten zu geraten. Aber es braucht nur ein paar Brotkrümel, einige harmlose Daten, einen stillen Flur, eine vage Routine. Das ist alles, was manche Leute brauchen. Jetzt bleibe ich selbst bei freundlichen Online-Kontakten vage. Sie müssen nicht wissen, wann ich zu Hause bin. Sie müssen nicht wissen, wie meine Wohnung aussieht. Lieber wirke ich reserviert, als jemanden näher kommen zu lassen, der mein Leben durch einen Bildschirm studiert hat. Denn wenn jemand an deine Tür klopft, solltest du sicher sein, dass er nur weiß, was du zeigst. Nicht das, was er aus einem Dutzend harmloser Details ableitete. Nicht das, was er tagelang plante, nachdem er mit dir gematcht hatte. Diese Nacht lehrte mich, dass die Person draußen mehr über dich wissen könnte als deine engsten Freunde. Und es ist deine Schuld, dass sie es wissen. Es geschah am Ende meiner Schicht. Ich hatte es geschafft, alles frühzeitig zu erledigen und dachte, ich hätte vielleicht eine ruhige Nacht verdient. Keine Patienten, kein Papierkram, nichts Klinisches. Ich hatte mit einem Typen auf Tinder gechattet, Nick. Er war Barkeeper in einem dieser Lokale mit edlen Lichtern, Samtvorhängen und einer Schlange von Leuten draußen, als wollten sie zur Premiere eines Films. Er redete viel über Mixologie, über die Kunst und wie Getränke wie Geschichten sein können, wenn man sie richtig macht. Ich war nicht ganz überzeugt, aber es war eine lange Woche gewesen und er hatte immer wieder gesagt, ich solle vorbeikommen und ihn die Nacht übernehmen lassen. Ich sagte zu, mehr aus Neugier als alles andere. Er wartete draußen auf mich, wie versprochen, in der Nähe des Neonzeichens, das leise im Nachtluft summte. Er hatte eines dieser selbstbewussten Grinsen, das bei den meisten Frauen wahrscheinlich funktionierte. Bevor ich den Riemen meiner Handtasche noch richtig zurechtdrücken konnte, führte er mich schon an der Schlange vorbei. Kein Ausweischeck, kein Eintrittsgeld, nur ein Kopfnicken zu dem Typen an der Tür. Drinnen war die Musik das Erste, was auffiel. Leise, aber mit einem Bass, der tief genug war, um durch den Boden zu vibrieren. Die Beleuchtung war gedämpft, aber warm. Und der ganze Ort roch nach Zitrus und Alkohol. Er brachte mich direkt zur Bar und beugte sich über die Theke, um mit jemandem zu sprechen, der ihm sofort ein poliertes Glas mit einer einzigen Eiswürfelkugel reichte. Während er das Getränk zubereitete, redete er weiter, als wäre es eine Vorführung, erklärte jede Zutat, während ich nickte, als ob es mich interessierte. Es war etwas mit Gin, einem Rosmarinzweig und einer floralen Note, vielleicht Holunderblüte. Das erste Getränk war leicht. Ich trank es langsam, während er eine Geschichte über eine Hochzeit erzählte, auf der er letzte Woche gearbeitet hatte. Er war charmant genug, schätze ich. Eine Stunde verging, ohne dass ich es merkte. Die zweite Runde kam, ohne dass ich sie bestellt hatte. Hausgeschenk, sagte er grinsend. Du hast Glück, heute Nacht hier zu sein. Ein neues Glas erschien. Höher und kälter. Dieses Getränk war rosa, fast glänzend. Und roch nach Grapefruit. Ich spürte eine leichte Veränderung in meinem Gleichgewicht, als ich mich aufrichtete, um den Sitz zurechtzurücken, schob es aber auf den leeren Magen und die lange Schicht. Irgendwann drehte ich mich um den DJ anzusehen. Er machte etwas mit den Reglern, das mehr nach Mathematik als nach Musik aussah. Ich ließ meinen Blick dort ruhen, während Nick mit einem Kellner sprach. Sie standen nah beieinander, Köpfe geneigt. ein kurzer Austausch. Als ich wieder hinsah, hielt Nick zwei Getränke. Sie waren leuchtend rot, fast glühend unter den Barlichtern. Hohe Gläser mit Orangenscheiben am Rand. »Deins ist das Süßere«, sagte er und reichte es mir. »Du wirst es mögen.« Ich nahm einen Schluck. Es war stark, etwas bitter, aber schmeckte nicht schlecht. Ich trank noch einen. Die Kälte half. Er fing wieder an zu reden, diesmal über seinen ersten Job als Barkeeper in einem Hotel in Lissabon. Seine Worte begannen sich mit der Musik zu vermischen. Ich konnte sie hören, aber sie blieben nicht hängen. Ich blinzelte. Meine Beine fühlten sich seltsam an. Nicht genau taub, aber unsicher, als gäbe es keine Verbindung zwischen meinem Kopf und meinen Knien. Ich blieb sitzen. Vielleicht sollte ich etwas essen, dachte ich. Er lachte über seinen eigenen Witz, glaube ich, und ich lächelte aus Gewohnheit. Ich bewegte mich und merkte, dass meine Hände langsam waren. Nicht zitternd, nur träge, als wäre die Luft dichter als normal. Ich bin etwas müde, sagte ich und schob das Glas ein Stück weg. Meine Stimme klang fern. Er beugte sich vor, den Ellbogen auf der Theke. Alles okay? Ich nickte und rutschte vom Hocker. Meine Knie gaben etwas nach, aber ich hielt mich. Ich wollte keine Szene machen. Ich sagte, ich würde frische Luft schnappen. Draußen war es kalt und roch nach Stadtregen und Rauch. Ich holte mein Handy raus und öffnete die App, um ein Taxi zu rufen. Er kam kurz darauf heraus und blieb in der Nähe stehen. »Bist du sicher, dass du nach Hause kommst?«, fragte er. Die kalte Luft half nicht. Wenn überhaupt, machte sie es schlimmer. Die Lichter verschwammen ineinander und die Schilder verdoppelten sich. Ich blinzelte fest, versuchte mich zu konzentrieren, aber die Straße verzerrte sich weiter vor meinen Augen. Meine Finger bewegten sich kaum, als ich versuchte, eine Kollegin anzurufen, Julia, die immer abnahm, egal wie spät es war. Ich sagte ihr, ich fühle mich komisch, dass etwas nicht stimme, und bat sie, in der Leitung zu bleiben. Meine Stimme wurde schon nach dem zweiten Wort schwerfällig. Bleib, bleib einfach. Nick stand etwas weiter hinten und beobachtete. Er wirkte nicht besorgt. Wenn du dich nicht gut fühlst, kann ich dich fahren, sagte er ruhig, als wäre nichts. Ich habe nichts getrunken. Ich kann fahren. Ich schüttelte den Kopf, stärker als nötig. Der Bürgersteig neigte sich und ich musste mich am Gebäude abstützen. Nein, sagte ich. Das Taxi kommt. Er zuckte mit den Schultern. Das Auto kam und ich fiel fast auf den Rücksitz. Der Fahrer sah mich im Rückspiegel an und fragte, ob ich Hilfe brauchte. Ich gab ihm meine Adresse und er zögerte, bevor er losfuhr. Eine Minute später sah er wieder. Frau, alles in Ordnung? Soll ich Sie in die Notaufnahme bringen? Ich öffnete den Mund und nickte dann. Ich erinnere mich nicht an viel, bis wir im Traumazentrum ankamen. Der helle Eingang des Krankenhauses brannte in meinen Augen. Sie halfen mir aus dem Auto. Ich erinnere mich an kalte Hände an meinem Arm, fluoreszierende Lichter über mir. Jemand stellte Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Sie nahmen eine Blutprobe, bevor ich ohnmächtig wurde. Ich wachte in einem Krankenbett auf, mit einer Infusion im Arm, und Julia, die barfuß daneben saß und auf ihr Handy starrte. Als ich mich bewegte, sah sie schnell auf. Ein Arzt kam mit ernster Miene herein, Klemmbrett in der Hand. Sie hatten signifikante Mengen Benzodiazepine im System, sagte er. Nicht verschriebene Beruhigungsmittel. Wir haben begonnen, sie auszuleiten, aber es wird Zeit brauchen. Die Polizei kam am nächsten Morgen. Ein Detective mit ruhiger Stimme und einem Notizblock setzte sich ans Bett und bat mich, alles zu erzählen, woran ich mich erinnerte. Ich beschränkte mich auf das, was ich wusste. Das Getränk, wie es schmeckte. Als ich wegsah, als Nick das Glas hielt. Der Detective bat um mehr Details. Gab es einen Moment, in dem das Glas außer Sicht war? Ja, erinnerte ich mich. Als er mit dem Kellner sprach, als ich zum DJ sah. Ich nickte. Sie überprüften die Überwachungskameras. Später erzählten sie mir, was sie sahen. Nick hinter der Bar, wie er das Glas vom Kellner nahm, seine Hand unter die Theke gleiten ließ. Dann bedeckte er die Öffnung des Glases mit seiner Handfläche, die Finger über den Rand gebogen und brachte es so zu mir, als versteckte er etwas. Sie verhafteten ihn am nächsten Tag. In seiner Wohnung fanden sie eine halbleere Blisterpackung mit Tabletten. Die gleiche Substanz, die in meinem Blut gefunden wurde. In seinen Nachrichten fanden die Beamte Gespräche mit zwei anderen Frauen. Ähnliche Nächte, ähnliche Getränke. Aber damals gab es keine Tests, nur Verdachtsmomente. Ich war die Erste mit Beweisen. Ich wurde zur Hauptzeugin. Ohne den Toxikologiebericht wäre es nur ein weiteres gescheitertes Date gewesen. Nick bestritt die Tabletten nicht. Er sagte, er wollte nur die Stimmung lockern. Dass er dachte, ich hätte einen schweren Tag gehabt. Es sei harmlos gewesen. Nur eine ruhige Nacht, die außer Kontrolle geriet. Die Ärzte überwachten mich 2 volle Tage. Die Beruhigungsmittel beeinträchtigten weiterhin mein Gleichgewicht, meine Sicht, mein Gedächtnis. Alle paar Stunden überprüften sie meine Vitalzeichen. Als ich das Krankenhaus verließ, erinnerte ich mich nicht einmal mehr daran, das zweite Getränk zu Ende getrunken zu haben, aber ich erinnerte mich an genug. Der Prozess zog sich über Monate hin. Als es soweit war, saß ich hinten und beobachtete ihn. Keine Barlichter, nur Gerichtsstühle, blasse Wände, ein Richter, der Papiere durchblätterte. Er wirkte kleiner ohne das Grinsen und die Weste. Er plädierte auf schuldig. Er erhielt eine Bewährungsstrafe. Keine Haft, nur Bewährung. Eine Geldstrafe und ein lebenslanges Verbot, in der Gastronomie zu arbeiten. Es schien wenig, aber es bedeutete, dass sein Name jetzt im System war, nicht nur Gerüchte oder Geschichten. Eine echte Aufzeichnung. Ich nehme keine offenen Getränke mehr an. Wenn ich in einer Bar bin, nur Flaschen. Und ich öffne sie selbst. Keine Ausnahmen. Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder Date. Wenn ich nicht sehe, wie die Flasche geöffnet wird, trinke ich nicht. Jede neue Krankenschwester oder Praktikantin, mit der ich arbeite, hört diese Geschichte von mir. Meistens einmal, normalerweise, wenn ich sie mit einem Drink zurückkommen sehe, den sie unbeaufsichtigt gelassen haben. Ich dramatisierte es nicht. Ich erzähle einfach genau, was passiert ist. Wenn die Welt sich nach einem Schluck zu drehen beginnt, sage ich, warte nicht, um die Zutaten zu erfahren. Lauf! Denn die Gefahr trägt nicht immer eine Maske. Manchmal lächelt sie und bietet dir einen Cocktail an. Manchmal kommt sie näher und bietet dir eine Mitfahrgelegenheit an. Und manchmal mischt sie den Zucker, während du zum DJ schaust. Lieber ein Date ruinieren, als sich wie eine Maschine abschalten zu lassen.